Digitales Marketing ist ja schön und gut und mittlerweile haben ja viele einen Podcast und viele haben andere Dinge und viele sind digital unterwegs. Wie sieht es aber eigentlich in der Industrie aus? Sind es noch die Produktbroschüren auf Messen oder wird es schon digital? Wir reden drüber jetzt hier im Podcast.
Kevin allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media.
Wenn wir doch mal ehrlich sind, und man muss es eigentlich so sagen, wir in Deutschland im Mittelstand, ja, Digitalität ist jetzt nicht so unser Steckenpferd. Ne? Eigene Anekdote, ich musste 8-mal etwas einscannen und an meine Uni damals schicken, damit die meine Masterthesis sowohl anmelden als dann auch das Schreiben der Thesis verlängern konnten. Der Scan vom 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 Scan. Und dann konntest du am Ende nichts mehr lesen, aber wenigstens konnte ich das Datum verlängern. Superklasse. In der Industrie, wie sieht es da eigentlich aus? Es ist manchmal, sind sie sehr digital unterwegs, manchmal sind sie aber auch wirklich sehr rückschrittlich. Dann wird dann gesagt, hey, wir haben mittlerweile einen Webshop. Super, du bist in 2006 angekommen. Oder auf der Messe wird noch mit der Produktbroschüre irgendwo hinterhergeschmissen. Gucken Sie sich mal den Katalog an, da haben Sie den Bestellschein. Wünsche viel Spaß. Was das mit Marketing zu tun haben soll, ich weiß es nicht. Wir reden da heute mal drüber. Ich habe im virtuellen Studio kompetente Unterstützung. Philipp Munsch ist da. Philipp, grüß dich. Schön, dass du bei mir zu Gast bist und mit mir heute ein bisschen über Industriemarketing redest. Stell dich doch gern einmal kurz vor.
Ja, hi Kevin, schön, dass ich da sein kann. Wie du schon gesagt hast, Philipp Munsch ist mein Name und ich bin Co-Founder von Demi Technologies. Wir sind ein Startup von der TU München und wir bauen eigentlich den ersten KI-basierten Marketing-Experten für genau die Zielgruppe, von der du gerade geredet hast, mittelständische Industrieunternehmen. Und versuchen ja eigentlich damit genau dieses Problem zu lösen, eben dass man digitale, KI-basierte Marketingprozesse einfach und simpel in eben genau diese Unternehmen reinbringt, damit in Zukunft nicht mehr nur noch, Produktbroschüren und Messen vorbestimmt sind im Marketing, sondern dass man das Ganze auch ein bisschen intelligenter angehen kann.
Ja, ein bisschen digitaler, ne? Also du hast schon gerade ein schönes Stichwort gesagt, gehen wir gleich schon mal in die Materie rein. Stichwort künstliche Intelligenz. Ganz viele Industrien, gerade im Mittelstand, KI, entweder haben sie noch nichts davon gehört so richtig oder sie haben etwas davon gehört, ignorieren es aber dezent. Wie ist denn so deine Einschätzung, wenn du mit den Leuten sprichst?
Ich würde fast sagen, es hat sich enorm was getan in den letzten 1-2 Jahren. Also wenn ich mich so rückbesinne, wie ich damals mit meinem Mitgründer, haben wir unsere Idee mal vorgestellt auf der Achema in Frankfurt. Das ist eine große Industriemesse für Prozessindustrie. Und als wir das erste Mal da waren, das war noch so ganz kurz nach Corona, da haben wir das Wort KI in den Mund genommen und da wurde uns, glaube ich, von 4 von 5 Leuten gesagt, oh nee, damit wollen wir nichts zu tun haben, das ist uns irgendwie zu gefährlich. Und wir merken, dass sich da extrem was getan hat. Also es setzt so ein bisschen Fear of Missing Out auch ein. Weil wirklich auch bei den kleineren Mittelständlern jetzt ankommt, das ist so kompliziert nicht und jeder macht's und dann will man es halt auch machen. Und ich glaube, das ist eigentlich fast noch ein bisschen bestimmender als die Tatsache, dass einem KI dann auch wirklich helfen kann.
Die Achema, da war ich auch. War die nicht dieses Jahr?
Nächstes Jahr ist sie wieder. Letztes Jahr war sie auch. Ist ein bisschen umgeschedult worden, glaube ich, also durch die ganze Corona-Geschichte.
Ja, nee, die Achema war. Ist sie alle 3 Jahre dann,
alle
ne?
Alle 3 Jahre, ja.
Ja, dann war ich letztes Jahr da, genau. Gibt es auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal, da bin ich ja durch die Gegend gelaufen, habe den Leuten ein Mikrofon unter die Nase gerieben. 27, ich habe es gerade mal aufgeschlagen. Achema 27, 14. bis 18. Juni.
Perfekt, da siehst du, wir sind letztes Jahr durch die Gegend gelaufen, haben den Leuten unseren Prototypen ins Gesicht gehalten.
Da haben wir uns nicht getroffen.
Nee, haben wir uns noch nicht getroffen, nee.
So, schade eigentlich. Ja, weil da bin ich nämlich auch rumgerannt. Das weiß ich noch, das war eigentlich ganz, ganz cool. Ja, einer hat mich weggejagt und hat gesagt, geh weg, mit dir will ich nichts zu tun haben.
So, das ist Story of my life. Ich glaube gerade, auch wenn man gründet, muss man ja frustrationsresistent sein und wenn man dann mit Dingen um die Ecke kommt, von denen die Leute noch nicht mal unbedingt wissen, dass sie brauchen werden, dann hört man doch auch häufiger mal, schicken Sie mal eine E-Mail. Das ist dann das Nette für, eigentlich habe ich keine Lust.
Genau, schicken Sie mal eine E-Mail, info@. Dann genau, weißt du ganz genau,
da kommt nichts mehr.
Genau, dann wirst du nie wieder was davon hören. Aber wie hat denn das eigentlich angefangen? Also gehen wir kurz mal so Gründerstory-mäßig einmal zurück. Du hast ja schon gesagt, Ausgeburt der TU München. Wie seid ihr denn da gestartet?
Du, wie das angefangen hat tatsächlich. Meine Familie, wir haben auch so ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen. Und da habe ich immer vor Ort eigentlich ganz gut gesehen. Also was wir richtig gut können, ist Produkte bauen. Wir bauen tolle Produkte. Wir haben eine richtig leane Fertigung. Die ist auch relativ durchdigitalisiert. Was wir aber auch historisch nicht so konnten, ist natürlich das Thema Marketing, weil man ist halt auf Fachmessen gegangen, unter anderem die Achema, dann hat man irgendwie allen Leuten mal die Hand geschüttelt und dann sind die Produkte schon verkauft worden. Und da gibt es einfach, glaube ich, jetzt durch Corona natürlich nochmal beschleunigter, aber einfach einen krassen Wandel in der Industrie, weil man halt merkt, Messen sind extrem teuer geworden, das ist nicht mehr ganz so am Zahn der Zeit. Es gibt andere Möglichkeiten, die es vielleicht einfacher, sinnvoller machen lassen. Und das habe ich bei uns gesehen und dann haben wir gedacht, gut, da könnte man ja mal was machen. Und dann ist uns aber relativ schnell aufgefallen, okay, man kann jetzt auch so einem Mittelständler die beste Strategie dahinlegen. Da gibt es ja immer noch gar keinen, der das abarbeiten kann. Weil man
ja, genau.
de facto 0,5 Vollzeitkräfte auf ungefähr 200 Mitarbeiter im Marketing hat. Und das heißt, das ist immer so ein bisschen... Ja, also mehr Feuer löschen, als dass da wirklich eigentlich oft Substanz dahinter steht, was einfach eine Ressourcenfrage oft ist. Und so ist damals bei uns die Idee ein bisschen gesponnen und dann hatten wir uns für ein Gründungsstipendium beworben beim Wirtschaftsministerium und dann habe ich das mit meinen Mitgründern auch bekommen tatsächlich. Und dann war für uns klar, okay, jetzt kündigen wir quasi unseren Job, jetzt geht's zurück an die TU. Und genau, dann haben wir angefangen zu entwickeln und zu bauen und das dann jetzt auch zu verkaufen. Und genau, das war so grob mal die Story eigentlich.
Ja, und wie muss ich mir das denn dann vorstellen? Dann kommt einer zu dir und sagt, schönen guten Tag, ich hätte gern mal, oder wie ist das?
Ganz so gut ist es noch nicht. Ich glaube, dass wenn du an dem Punkt bist, dann bist du vielleicht Salesforce irgendwann. Aber ich glaube, gerade in der Anfangsphase muss man schon proaktiv auch verkaufen, sonst klappt es nicht. Aber im Prinzip ist das natürlich das Ziel, ja, dass Unternehmen dann eben auch auf uns natürlich in Zukunft zukommen. Also kommen sie auch schon vereinzelt, aber wir haben natürlich auch noch nicht die Reichweite. Ich meine, wir sind ein Startup mit 4 Leuten und...
Ja klar, ihr seid ja noch relativ neu am Markt, aber was, also wenn du jetzt zu Kunden gehst oder die Kunden kommen zu dir, erstmal egal wie rum, was erlebst du denn da? Wie ist deren Status quo, gerade in dem Hinblick, wo Marketing? Sind die wirklich, weiß ich nicht, mit Hammer und Meißel und der Steinplatte noch unterwegs und versuchen da einen Produktkatalog zu meißeln, wie Fred Feuerstein? Oder wie ist das da?
Also ich würde sagen, das ist wirklich von bis. Also das Delta im Mittelstand ist enorm. Du hast wirklich Unternehmen, die sind richtig fit. Du merkst dann auch, das wird ja immer aus der Geschäftsleitung eigentlich vorgelebt. Und wenn du natürlich eine marketingaffine Geschäftsführung hast, dann schlägt sich das auch ins Unternehmen runter. Wenn du die aber nicht hast, das heißt, du hast vielleicht jetzt einfach nur Persona-Beschreibung, Harald 62, Maschinenbauingenieur, liebt sein Produkt, aber alles andere halt ist nicht ganz so auf seinem Schirm, dann hast du das eben natürlich nicht so. Also das ist wirklich krasses Delta von bis, was wir erlebt haben. Was wir aber natürlich sehen ist, du hast gerade in unserem Fall natürlich Early Adopter, das heißt, das sind Unternehmen, die sagen, sowas gibt es noch nicht, das wollen wir ausprobieren und das sind tendenziell natürlich eher die marketingaffinen Unternehmen, die sowas machen werden.
Ja, also ich meine, ich habe ja auch viel mit der Industrie zu tun, auch bedingt durch meinen Arbeitgeber und ich tingle ja auch viel auf Messen mittlerweile rum. Ja, wir hatten es ja schon gerade, ich war bei der Achema auch, ich war auf der Light and Building, ich war auf der Bauma gewesen, bin jetzt auch bald wieder auf verschiedenen Messen unterwegs und mache da auch Messe-Content, eben weil ich wissen will, unter anderem, wie machen sie ihr Marketing, wie machen sie auch Lead-Generierung. Und da habe ich auch letztens einen spannenden Vortrag dann gehört, wie wurde Lead-Generierung in der Vergangenheit gemacht, wie wird sie jetzt gemacht? Ja, von 17 Stunden jeder hat 17 Stunden gearbeitet, ich glaube, es waren 4 Leute, die jeweils 17 Stunden die ganzen Lead-Formulare abgeackert haben und versucht haben, diese arztähnliche Schrift des Vertrieblers ins CRM einzuklöppeln, hin zu zwei Leute, die noch während der Messe da sind, die den Empfang der Messe abbilden, jeweils eine Stunde investieren und kurz nachdem das Formular digital abgeschickt wurde, wenn da irgendein Zahlendreher oder irgendwas drin ist, klopfen sie beim Vertriebler an, den klopfen sie auf die Schulter, der steht gerade noch auf der Messe und sagt, ändere das gerade mal schnell ab oder kann ich das schnell abändern und es ist schon alles erledigt. Ja, also wie machen Sie Lead-Generierung, wie schnell läuft das, wie ist denn die E-Mail-Kampagne dahinter geschaltet? Das kannst du ja auch von bis, das ist so zwei Wochen später, hey, wir haben uns übrigens auf der Messe getroffen und ich wollte dir ja noch mal einen Produktkatalog schicken, du weißt aber schon nicht mehr als Gast, was du gestern zum Mittagessen hattest. Wie sollst du dich an jemanden erinnern, der vor zwei Wochen, den du auf der Messe gesehen hast, wie 50 andere Leute auch, hinzu, du gehst vom Messestand runter und bekommst schon eine E-Mail mit, hey, wir haben eben gerade gesprochen, danke nochmal für das Gespräch, Follow-up-Termin ist übrigens am 25. um 13 Uhr, wie abgemacht, habe ich mir schon in den Kalender eingetragen, hier ist schon mal die Produktbroschüre. Ganz anderer Impact beim jeweiligen Kunden, auch das ist ja Marketing.
Auch das ist Marketing?
Das ist aber das, was glaube ich, ja?
Und ich glaube, da siehst du auch, wie einfach genau dieses Delta zwischen den Unternehmen existiert. Weil auch wenn du jetzt auf die Messe gehst, du hast ja genau die Fälle, von denen du gerade sprichst, wo Unternehmen dir direkt was hinterher schicken, ne? Wo du direkt auch digital deinen QR-Code scannen kannst und du bist im System. Und dann hast du aber auch die Unternehmen, wo du halt handschriftlich auf irgendeine Liste reingeschrieben wirst. Und wenn du Glück hast, kriegst du noch einen Notizblock mit dem Namen vom Unternehmen drauf in die Hand gedrückt. Also es ist...
Ja, oder den Kugelschreiber. Aber der Vertriebler bei den ganz alten Unternehmen, der hat irgendwie doch drei Blätter. Ne? Einmal den weißen, dann hat er den roten Durchschlag und den blauen Durchschlag. Der eine ist für ihn, der andere ist für, weiß ich nicht, Statistik. Der dritte ist dann, der wo gar nichts mehr draufsteht, dann für den armen Kauz, der dann das Ganze ins CRM eintragen soll, weil der Vertriebler hat ja natürlich keine Zeit dazu. Das kann es ja dann am Ende auch nicht sein. Aber wie du schon sagst, das Delta ist riesig. Aber wenn schon das Delta so riesig ist, wo fängst du dann an? Also wie individuell ist das dann alles? Weißt du, was ich meine? Du hast einen riesigen, weiß ich nicht, wibbly-wobbly, timey-wimey-Stuff. So, du hast so einen riesigen Ball. Da ist alles drin, von Steinzeit bis hin zu 2025. Wenn da jetzt ein Unternehmen zu dir kommt, wo fängst du da an, die Bausteine so zu setzen, damit sie am Ende dahin sollen, wo sie hingehören?
Ja, ich glaube, das ist ja auch genau das Thema, wo wir am Ende ansetzen, weil du hast extrem viel Marketing-Software auf dem Markt, ne? Also von bis, also du hast einen HubSpot, das kann quasi alles eigentlich, aber was HubSpot nicht kann, ist mittelstandsgerecht zu sein, nicht für die Unternehmen, von denen wir reden. Und was wir machen ist, also ich beschreibe es eigentlich immer wie so einen intelligenten Trichter. Und in den schmeißt du als Unternehmen alles rein. Da kommen deine Zielmärkte rein, da kommen deine Produkte rein, da kommen deine internen Ressourcen rein. Und dadurch bilden wir eigentlich einen digitalen Zwilling des Unternehmens ab. Und auf dem triffst du dann strategische Entscheidungen. Das heißt, du sagst, ich will Produktgruppe A in Markt B bringen. Und dann drückst du nur noch auf den Knopf und das baut dir dafür die perfekte Strategie für dein Budget und schießt dir das deinen Mitarbeitern das direkt in den Kalender rein mit fertigen Inhalten. Das heißt, da sind schon Contents geschrieben, da werden potenzielle Netzwerkpartner aufgezeigt. Da wird die Competition im Zielmarkt aufgezeigt, alles, was du so als Mittelständler gerne wissen würdest oder eben selber machen müsstest. Und durch dieses Konzept eigentlich machen wir es möglich, dass du als Unternehmen erstmal gar nichts mitbringen musst, außer deine 5 Produktbroschüren und ein bisschen Know-how zu dem, was du eh machst. Und das bilden wir ab und damit arbeiten wir. Das heißt, du musst eben nicht irgendwie noch 100 Sätze CRM-Daten bereinigen, damit du überhaupt loslegen kannst. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil Software braucht ja immer ein gewisses Commitment, sonst funktioniert es nicht. Und ich glaube, das beste Beispiel sind ja so CRM-Systeme. Ne? Viele Unternehmen haben CRM-Systeme, aber eigentlich könnten sie sich 90% der Funktionalitäten sparen, weil sie die eh nicht nutzen und im Zweifelsfall die Hälfte der Unternehmen, die Hälfte der Mitarbeiter oder eben auch irgendwelche Subsidiaries im Ausland das dann gar nicht richtig pflegen und dann entfaltet das ja nie seine Wirkung. Und das heißt, das Ziel muss sein, und ich glaube, da geht auch der Trend in der Softwareentwicklung hin, dass du zu sehr schnellen Ergebnissen kommst, damit die Leute hooked sind, ja, damit die Leute auch Bock haben, damit zu arbeiten. Und das ist auch unser Ziel, dass wir innerhalb von 15 Minuten direkt erste Ergebnisse haben und dass du eben nicht als Anwender ja auch diesen Pain hast, irgendwas zu pflegen oder irgendwie erstmal ein großes Rad zu drehen, damit du überhaupt loslegen kannst, weil dann verlierst du ja die Mitarbeiter wieder und dann bringt die beste Lösung nichts, wenn ich erstmal ein 5-köpfiges Team brauche, was dann Setup macht.
Und, hast du gerade gesagt 15 Minuten?
Das ist das Ziel. Können wir noch nicht ganz, aber so 1 bis 2 Stunden schaffen wir jetzt. Aber das ist das ausgegebene Ziel, 15 Minuten bis zum ersten Ergebnis.
Was kommt denn dann da so raus?
Das kommt natürlich immer ein bisschen, das ist ja das Dilemma bei der KI, ne?
Je nachdem, shit in, was, shit out.
Genau, aber wir können das eigentlich schon abbilden, dass du quasi, und wenn es nur deine 5 Produktbroschüren sind und wenn nur der Vertriebler 10 Minuten kurz Voice-to-Text da reingeredet hat, dann reicht das schon, um eigentlich erste Marketinginhalte auch zu generieren, weil du halt weißt, okay, das ist das Produkt und das machen wir. Und dann kannst du eigentlich direkt loslegen und dann kannst du direkt schon erste To-Dos verteilen oder direkt erste Inhalte generieren. Und du musst nicht immer alles schon, glaube ich, perfekt beladen haben. Dieser digitale Zwilling, der wächst natürlich peu à peu, der wird immer größer und immer besser. Aber du kannst eben auch mit, sag ich mal, wenig Input schon gute Inhalte generieren.
Mhm. So sollte es ja eigentlich auch sein. Aber dafür brauchst du ja auch dann Menschen, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder halt im besten Fall auch die Geschäftsführung dann des jeweiligen Unternehmens, der das Ganze auch mitmacht, ne? Weil ansonsten verpufft es ja trotzdem. Nur weil ja, egal wer mir was ausspuckt, ob mir jetzt die KI oder whatever mir Marketingaktivitäten oder To-Dos oder so ausspuckt, heißt ja nur lange nicht, dass ich mitmache, ne? Da brauchst du ja das Commitment von allen Seiten.
Absolut. Also das ist das ist auch, was ich meinte, ist, dass mit wem wir arbeiten, das sind tendenziell natürlich die Early Adopter. Aber das ist ja generell so, wenn du siehst, irgendwann es funktioniert, das funktioniert bei vielen, dann ist natürlich auch bei denen, sage ich mal, die ein bisschen skeptischer sind, irgendwann der Punkt gekommen, wo sie sagen, aha, okay, das könnte Sinn machen. Aber du brauchst ja natürlich, ich glaube, das ist bei jedem Produkt so, du brauchst jemanden, der am Anfang ein bisschen kühn ist und das mal ausprobiert und dann siehst du, aha, es klappt, okay, und dann kriegst du mehr und mehr und irgendwann kommst du halt an den Markt. Gerade bei, sage ich mal, auch Ideen oder Konzepten, die ja so vielleicht auch noch nicht existieren oder auch teilweise ein bisschen unkonventionell sind. Aber ich glaube, das ist einfach so.
Naja, du musst halt auch irgendwo gucken. Ich meine, ich erlebe es auch ganz oft, dass du gerade bei Industrieunternehmen hast du auch nur ein Marketingteam von 3-4 Leuten. Aber die Vertriebsteams sind halt sehr, sehr stark. Und da hast du natürlich die ganzen Alpha-Tiere, die dann sagen, ich habe schon wieder jemanden abgeschlossen, wo ist die Glocke? Ich will meine Profession. So, das hast du ja im Marketing nicht so, ne? Dann sitzen da 3, 4 Männlein, Weiblein, you name it. Die sind dann total eingeschüchtert. Also das kommt ja dann auch vom Marketing, wenn du auch einen marketingaffinen Geschäftsführer hast, das ist alles top, ja? Aber das muss ja trotzdem auch, Marketing und Vertrieb sollte ja in einer idealen Welt, ja, auch im Mittelstand und auch in der Industrie zusammenspielen. Das tun sie ja leider Gottes und das wissen wir ja alle immer noch nicht. Ja. Das muss ja Marketing dann auch dem Vertrieb ein bisschen vermitteln. Hey, wir haben hier jetzt beispielsweise euer Tool. Das kann mir in kürzester Zeit geile Marketingaktivitäten, eine komplette Strategie mit allem Pipapo rausschütteln. Wir müssen oder wir gehen da jetzt raus, erobern den Markt, damit wir noch mehr Kunden, noch mehr Umsatz etc. machen, schnellere Abschlussrate etc. pp., weil halt die Information, die Sales die ganze Zeit ja den Leuten vorgeplappert hat, einfach mal eingesprochen hat und dann kam da halt entsprechend schon ein etwas Standardisiertes raus, was 80% der Fragen vielleicht abdeckt. Ja? Das heißt, du hast eine schnellere Interaktionsrate auch vom Sales. Ja? Du hast wärmere Leads etc. pp. Das spielt da ja alles mit ein. Das sind aber auch alles Faktoren, was das Marketing ja auch irgendwie dem Vertrieb gegenüber verargumentieren muss.
Absolut. Und das ist, du hast es ja gerade auch schon angesprochen. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen das Problem, was wir bei vielen Mittelständlern haben, ist natürlich, dass das Marketing halt nicht das Standing, wie es beispielsweise der Vertrieb hat, weil halt
richtig,
der Vertrieb historisch halt die Leads reingeholt hat. Aber jetzt ist es ja so, dass das Marketing eigentlich die Aufgabe hat, inbound die Leads reinzuholen oder die erstmal zu generieren und der Vertrieb, der convertet sie dann. Kann man sehen, wie man will, aber am Ende ein effektives Marketing hilft ja erstmal allen. Und dann, was wir sehen, du hast es ja gesagt, diese Gap zwischen Vertrieb und Marketing, die natürlich absolut sinnbefreit ist, aber die halt existiert. Und ich glaube, die kommt ja ganz oft daher, dass du natürlich im Marketing oft kreativere Leute sitzen hast, die aber nicht das technische Know-how fürs Produkt teilweise mitbringen, gerade in der Industrie. Sicher nicht alle, aber das ist, glaube ich, so generell natürlich schon ein bisschen so. Und im Vertrieb hast du genau diese Alpha-Tiere, die tendenziell einen technischen Background haben und die um die Welt traveln und die Kohle reinholen so ein bisschen. Und
ja.
Diese Lücke, die lösen wir ja auch, weil natürlich durch diesen digitalen Zwilling und durch das ganze Know-how, was du ja dann in der Software auch abbildest, haben wir nicht mehr das Problem, dass jetzt das Marketing zum Vertrieb muss und sagt, ah, kannst du bitte nochmal über den Text gucken, passt das so? Oder dann quasi diese mühsamen Interaktionen, die hast du ja nicht mehr, weil ja quasi diese ganze technische Know-how ist da drin abgebildet, ist immer abrufbar, stimmt immer. Und die Aufgabe des Vertriebs ist natürlich, das dann auch reinzupacken. Aber das macht ja am Ende allen das Leben leichter, ja? Wenn du dann quasi eine Single Source of Truth hast, auf die auch alle zugreifen und auf die natürlich dann eben auch so eine Software zugreifen kann. Und ich glaube, da ist es tatsächlich gar nicht so schwer, dem Vertrieb das auch zu vermitteln, dass es sinnvoll ist. Und der Geschäftsführung eigentlich generell am einfachsten. Also man tut sich immer am einfachsten, wenn man einen Geschäftsführer überzeugt hat. Weil der sorgt dann schon dafür, dass es klappt.
Ja, am Ende musste aber auch noch, ich meine, schon mal sehr gut, dass das alles made in Germany ist, am Ende musste aber dann auch noch den Datenschützer irgendwann davon überzeugen, ne? Weil wo liegen meine Daten? Ich weiß ja nicht, wo die Daten liegen. Ja, das ist dann immer halt auch noch schwierig, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, wenn wir das Fass aufmachen, dann sitzen wir morgen noch da.
Da können wir noch 3 Podcast-Folgen zu machen, aber ja, das ist wichtig.
Mindestens. Auf jeden Fall. Ja, natürlich, also dass es wichtig ist, ist keine Frage, ja. Dass wir da aber auch, ich sag mal, in Deutschland allgemein etwas hinterherhinken, was gerade das angeht. Ja, wir reden immer von die Daten darfst du nicht speichern, Datensparsamkeit, Datenschutz, Daten, tralala.
Und in dem Moment, wo sie das gesagt haben, haben sie gerade die neue Produktbroschüre in ChatGPT gekloppt und gefragt, ob da Rechtschreibfehler drin sind. Also, es ist ja so de facto, ne?
Ja, am Ende ist es so, aber Auch an Mangel an Alternativen. Weil was haben wir denn? Ich meine, wir beide reden jetzt ja auch über Riverside, ein US-amerikanisches Tool, was meine Stimme klonen kann, schon geklont hat, was transkribiert in all erdenklichen Sprachen, wo die Daten auch irgendwo in den USA gehostet werden. Aber ich habe halt einfach keine deutsche Alternative, sonst würde ich sie nutzen.
Das ist so. Natürlich muss man sich manchmal auch überlegen, dass natürlich durch so eine Datennutzung halt auch Dinge besser werden. Ne? Das ist ja immer, bei uns zum Beispiel, wir haben quasi 2 Modelle. Und zwar entweder kannst du sagen, ich trainiere meinen Demi für mich selbst. Das heißt, der checkt sozusagen, was funktioniert bei dir gut, was funktioniert nicht so. Und der wird dann wie so dein virtueller Mitarbeiter für dein Unternehmen und dein Produkt jetzt. Aber du kannst natürlich auch sagen, ich gebe meine Trainingsdaten frei für die Branche sozusagen und dafür profitiere ich aber auch von dem Know-how der anderen. Das ist eine individuelle Entscheidung. Und so wollen wir das Thema halt angehen, dass einfach jedes Unternehmen das für sich selber dann entscheiden kann. Und entweder habe ich die Schwarmintelligenz, aber da muss ich natürlich auch dann teilhaben oder eben nicht und dann mache ich es für mich selbst. Und das muss dann jeder wissen, wie er damit umgehen will.
Oh, das finde ich aber auch ein sehr spannender Ansatz. Gerade wenn du sagst, ich gebe die Sachen für die Branche frei, profitiere aber auch von dem Know-how der anderen. Muss ich dann aufpassen, dass ich keine unternehmenskritischen Daten reinspeise? Weil die könnte ja sonst die Konkurrenz abgreifen, ne?
Nee, also das ist tatsächlich, du legst schon fest, was ist denn überhaupt, also was darf nicht nach außen dringen.
Ah, okay, alles klar.
Das heißt, aber jetzt muss man natürlich auch ehrlicherweise mal sagen, Dinge, die nicht nach außen dringen, die sind generell meistens nicht so relevant fürs Marketing.
Also, das stimmt allerdings.
Irgendwelche internen, geheimen, technologischen Parameter meines Pumpenlaufrads, die keiner oder Fertigungsverfahren, die werde ich ja im Marketing so oder so nicht breittreten. Das heißt, warum sollte ich die quasi überhaupt dem digitalen Zwilling zur Verfügung stellen? Aber trotzdem kannst du natürlich immer noch mal markieren und sagen, okay, das fließt nicht weg. Aber was am Ende ja wegfließt, ist ja eigentlich nur dein Feedback. Das heißt, dass du sagst, keine Ahnung, das Paderborner Pumpensymposium oder was auch immer, das klappt richtig gut, ja. Das ist voll der Banger, die Veranstaltung. Da haben wir so viele Leads generiert. Und dann ist es natürlich sinnvoll, sage ich mal, wenn jetzt andere Unternehmen auch wissen, dass das eine gute Veranstaltung ist. Und diese Daten existieren ja de facto nicht. Also ich meine, weil die Daten sammelt ja keiner. Also wir sind ja die Ersten, die überhaupt mal überlegen, okay, wie sammelt man solche Daten und wie macht man die sinnvoll nutzbar? Aber das ist ja dieses ganze Analoge. Also wir versuchen ja wirklich auch diese analogen Daten, weil ich meine, am Ende, ne, Industriemarketing ist ein Hybrid. Ich glaube, da können wir noch so schön über Digitalisierung reden. Du hast immer einen hybriden Anteil, weil du hast ja auch Lust drauf, willst Leute kennenlernen. Und ich glaube, das ist auch einfach dieses menschliche Business ja dazwischen, was auch nie weggehen wird und das ist auch gut so. Aber dann kannst du dir ja trotzdem überlegen, wie kann ich denn diese menschliche Komponente datenseitig nutzbar machen? Und das ist dann halt vielleicht das Feedback zum Paderborner Pumpensymposium. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt existiert, ne? Das habe ich mir gerade ausgedacht.
Alter, sagt das 3-mal ganz schnell hintereinander, das Paderborner Pumpensymposium. Alter, leck mir am Arsch.
Aber da gibt es Veranstaltungen, es ist krass. Also ich habe auch viel gelernt.
Echt?
Ja, sehr nischig. Also von Tagungen und Kongressen wirklich zu allen Themen. Und deshalb sagen ja die Unternehmen auch immer berechtigterweise, okay, woher wollt ihr denn wissen, was bei mir funktioniert? Ich habe doch ein super nischiges Geschäft. Ja, und das ist ja genau das, also dafür soll es ja funktionieren. Weil ich glaube jetzt...
Ja, aber du hast gerade was Tolles angesprochen. Also erstmal an die Stadt Paderborn, ne? Copyright liegt bei Philipp Munsch, ja, wenn ihr jetzt das Paderborner Pumpensymposium
bitte
auflegen wollt, ja, also bitte erstmal bei Philipp nachfragen, finde ich gerade mega geil.
Wir müssen das mal 10. googeln, vielleicht gibt es das wirklich. Ne? Also vielleicht habe ich
das wäre es aber. Also das 10. Paderborner Pumpensymposium jetzt anmelden. Also genial. Aber das, was du gerade gesagt hast, auch sehr, sehr wichtig. Das Nischige, ich habe es auf der Bauma erlebt. Warst du schon mal auf der Bauma?
Ich war tatsächlich vor 3 Monaten auf der Bauma.
Ja, da war ich auch.
Sag mal. Aufgepasst.
Willst du mir auch verkackeiern?
War das ist ja quasi Bauma. Hausmesse für uns, da muss ich ja hin.
Ey, hör mir auf. Ich habe ja erst hinterher mitgekriegt, dass das ja die größte Messe der Welt ist.
Ja, ist gigantisch.
Gut, das hätte ich mir vielleicht auch an meinen Schuhen dann irgendwann mir das auch mal erklären können. Aber was für nischige Unternehmen eigentlich in ihrem Bereich, in ihrer Nische Weltmarktführer sind.
Ja, da haben wir in Deutschland ganz schön viele von.
Also unfassbar. Nur die kennt halt kein Schwein, weil die kein Marketing haben oder kein Marketing machen oder im Marketing unfassbar schlecht sind oder gar nicht existent. Aber, also haben dann auch einen relativ kleinen Stand, also relativ gesehen zu Liebherr und wie sie alle hießen. Ich meine, Liebherr, der war ja geisteskrank, der Stand. Die haben ja, glaube ich, auch noch irgendwie Gebäude dahin geklöppelt. Mhm. Aber ich sag mal, so, wo wir sagen, das ist ein Mittelständler, der hat einen schönen kleinen Stand, bla, ich habe mich da auch mal mit ein paar unterhalten und da sagt er, ja, wir sind da Weltmarktführer. Und ich denke mir, hä? Warum kennt euch dann so kein Schwein? Ja, also ich meine, in der Branche oder da bei den Kunden kennt man die. Die Frage ist dann, in dem Moment, brauchen die dann Marketing überhaupt? Weil wenn sie schon Weltmarktführer sind in ihrem Bereich seit anno dazu mal, brauchen die dann überhaupt das Marketing?
Na, das wollen sie aber auch bleiben, ne? Und ich glaube, die Konkurrenz, die wächst im internationalen Umfeld, weil ich glaube, das ist auch so was, auch was wir bei uns ja, sag ich mal, im Familienunternehmen merken, ist, wenn wir keine Innovation machen, sind wir tot, weil auch die Chinesen können mittlerweile irgendwie ganz gute Produkte bauen. Und da wird ja aber dann auch Marketing immer viel relevanter noch in Zukunft, weil ich ja dann jetzt sehen muss, wie kann ich denn sinnvoll meine Produkte möglichst effizient an die richtigen Leute bringen. Ja, und wenn das dann vielleicht halt nicht mehr Fachmessen sind, wo ich mir für 250.000 Euro meine 20 Quadratmeter kaufen kann, müssen wir überlegen, was man mit den 250.000 Euro sonst noch so machen könnte. Wenn ich darauf verzichten kann, dass mein Familienname einmal dick im Gang steht. Aber ich glaube, das ist ja, über Kosten kann man das oft eh nicht rechtfertigen, was da passiert.
Ja.
Aber gerade dann wird ja Marketing jetzt auch relevant, weil ich glaube, es geht gerade in einem intelligenten B2B-Marketing, ja, geht es nicht darum, dass mich, keine Ahnung, die Ulla an der Pennykasse kennt, sondern es geht ja darum, dass die Leute, die mein Produkt gegebenenfalls, also entweder schon kaufen oder so mal kaufen sollten in Zukunft, das auch kennen. Und ganz oft ist es ja so, das ist ein ganz typischer Use Case, das war mir vorher gar nicht so bewusst, ja, dass oft Unternehmen, die ihr Produkt seit 50 Jahren herstellen, auf einmal einen neuen Markt gefunden haben und sagen, ach ja, guck mal, hier im Gefriermittelherstellung im US-Markt haben wir jetzt irgendwie durch Zufall ein Produkt von uns verkauft, das müsste eigentlich ein Riesenmarkt sein, da müssen wir jetzt rein. So, und dann jetzt ist ein sinnvolles Marketing, heißt, dass jeder Mensch in diesem Gefriermittel Kontext irgendwo in den USA jetzt von meinem Produkt erfährt. Und ich glaube, das ist das Marketing, das brauchst du auf jeden Fall. Dass du einfach auch weiterhin wächst, Traction hast, aber natürlich auch deinen Markt auch behältst.
Was, du hast ja immer jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Familienunternehmen. Was stellt ihr denn her?
Verschiedene Sachen, also vor allem Pumpen für die chemische Industrie, also Kunststoffpumpen und Kunststoffschweißextruder.
Natürlich, ein also, Kunststoffschweißextruder, deswegen kann man auch Paderborner Pumpensymposium sagen, wegen Kunststoffschweißextruder.
Ja, das ist, da ja, da, das haut mir mein Vater um die Ohren, wenn ich das jetzt so erkläre, aber im Prinzip kann man es sich ein bisschen vorstellen wie eine industrielle große Heißklebepistole, ja? Mit der man quasi mit Kunststoff und sozusagen auch Kunststoff schweißt. So, hast du so Rohrbau, Deponiebau, Behälterbau, und das sind ja jetzt nicht Branchen, mit denen der Otto-Normalverbraucher so in Kontakt kommt. Also vielleicht tatsächlich, kannst du es auch im Poolbau verwenden oder noch so im Teichbau oder sowas, wenn du so große Folien schweißen musst. Aber das ist dann wirklich also mehr B2C wird es nicht, sagen wir mal so.
Ich habe nicht mal, also ich habe einen relativ kleinen Balkon, da passt kein Pool drauf, aber
ich habe nicht mal einen Balkon.
Achso, gut, ich habe einen, da ist nur kein Dach. Das heißt, nach Fenster ist sofort hier Ding und wenn Regen, dann doof. Aber okay, ihr macht Pumpen unter anderem, Extruder. Wart ihr dann auch Aussteller auf der Bauma? Hattet ihr einen Stand?
Nee, also das ist auch tatsächlich, also das, was wir mit Demi machen, ist auch komplett getrennt davon. Also ich bin nicht aktiv quasi aktuell bei uns im Familienunternehmen, aber natürlich kommt die Idee daher und das war natürlich für uns initial auch ein super Testfeld, weil man, also ich meine...
Ja klar, also ich meine...
Kann man das ja mal probieren dann.
Was macht ihr denn dann im Marketing? Also nicht jetzt du, sondern dann dein Vater, der dir jetzt gleich den Extruder noch um die Ohren haut. Wie macht ihr denn Marketing?
Also mein Vater macht, wenn es nach ihm ginge, würde er ja gar nichts im Marketing machen. Aber er baut halt sehr gute Produkte. Aber auch wir haben zum Beispiel erkannt, dass man jetzt mal im Marketing was machen muss. Und das heißt, wir haben uns natürlich da auch gerüstet, haben Personal eingestellt, die jetzt gerade auch im digitalen Bereich eben mehr machen in Zukunft. Da ist mit Sicherheit auch noch Arbeit vor uns, was getan werden kann. Aber wir haben auch zum Beispiel dieses Messekonzept komplett hinterfragt. Dass wir sagen, okay, wir gehen nur noch gezielt auf die kleineren Fachmessen. Und das ist auch so ein bisschen der Trend, was wir auch sehen, auch im Feedback aus der Software heraus. Es ist nicht mehr so die Achima, weil die Achima ist so eine Showmesse. Da gehst du hin, weil das wird irgendwie von dir in der Branche erwartet. Und wenn du da jetzt deinen Stand nicht hinmachst, dann denken sie alle, oh, beim Mund läuft es nicht so ungefähr. Und das haben wir eigentlich sehr krass hinterfragt und gehen jetzt eher eigentlich in Kooperation mit anderen Unternehmen auf die Messe, also auf die großen Messen, weil das einfach eine enorme Kostenersparnis ist und gehen viel gezielter auf so diese kleinen, nischigen Messen, so wenn es das gibt, zum Beispiel das Paderborner Pumpensymposium. Aber das sind die Sachen, wo das dann auch wirklich Sinn macht, weil du da eben die wirklich qualifizierten Leads in einer hohen Dichte auch kriegst. Und natürlich der Invest dahinter auch ein ganz anderer ist, weil wenn du jetzt zwei Vertriebler da hinstellst auf 8 Quadratmetern, ist das was anderes, als wenn ich jetzt 60 Quadratmeter Messe, Bau und Stand auf der Achima mache.
Aber es ist auch noch ganz wichtig, was du sagst, gerade auch diese kleinen, nischigen Messen-Events, wo nicht jetzt die, ich habe auf der Bauma eine Frau gesehen, die hat ihre Kinder mitgenommen, die waren angeleint, damit sie nicht verlieren, das sah vielleicht aus.
Ja, oder nicht wo schlecht, wir halt rumtouren. Ja, ich meine, am Ende muss man ja mal ehrlich sein, wenn wir beide auf der Messe sind, dann heißt das ja eigentlich schon, dass die nicht nischig genug ist. Weil ich komme ja dann dahin
kenne.
Und natürlich bringe ich was mit, was denen eigentlich hilft. Aber jetzt musst du dir überlegen, die zwei Vertriebler, die da sitzen, die würden ja eigentlich viel lieber ihr Wasserstoffventil verkaufen, als mit mir zu reden.
Ja, aber es ist auch so, dieses Nischige, darauf wollte ich auch nochmal hinaus, diese Qualität, die dann auch der Vertriebler dann bekommt von dem Fachpublikum, was dann da ist, ist ja bei einer kleinen, nischigen Messe ganz anders als jetzt bei der Bauma, als jetzt bei der Achima, als jetzt bei, I don't know, der IFFA, ja, wo ich auch da war. Weil halt eben das Fachpublikum ganz anders ist, weil da auch für Laien, so wie mich, also für ganz normale Leute, die halt mal meinen, sie haben nichts anderes zu tun am Wochenende, als dann sich mal die Füße plattlaufen auf der Messe, als da quasi noch Publikumskarten zu vertickern.
Ist auch eine
Publikumsmesse, gibt's keine.
Ne? Am Bitte? Ende. Am Ende ist es eine Publikumsmesse.
Am Ende ja, weil was habe ich denn? Ich laufe über die Bauma. Was habe ich damit zu tun? Nischt. Ja, was habe ich mit IFFA ist genauso, ja, auch Industrie. Da hast du gezeigt bekommen, wie das Schwein geschlachtet wird und zwar komplett. Und zwar vom Schwein bis zum fertigen Schinken. So nach dem Motto. Ja. Habe ich jetzt nichts mit zu tun. Ich finde es halt einfach nur interessant. Na, gut, dass es das gibt. Respekt vorm Tier nochmal erneuert und so weiter und so weiter. Und ja, ich esse Fleisch. aber diese ganz nischigen kleinen Messen eine ganz andere Qualität. Und wenn da das Marketing hingeht oder auch schon das Tool dann von dir gesagt hat, im Familienbetrieb, hey, geht auf die kleinen Messen, A, spart ihr Kohle und B, kriegt ihr noch mehr Kohle zurück, weil das Fachpublikum dann einfach da ist. Es ist ja trotzdem ist es sehr wertvoll, was da rauskam, ja? Weil du es halt dann auch noch entsprechend benutzen kannst.
Ist super wertvoll und du siehst halt auch einfach, dass die Leadkosten signifikant geringer sind, ne?
Ja, genau.
Wir haben das mal ganz am Anfang, wir haben das für ein paar Unternehmen mal so durchgerechnet, auch für uns, um so, sag ich mal, initiale Daten zum Start zu haben. Da haben wir auch gesehen, dass hier auf so einer Achema und so, da kannst du froh sein, wenn der Lead unter 1.000 Euro liegt. Wenn du da wirklich alle Kosten mitberechnest, musst du ja nochmal vorarbeiten, Nachbearbeitung, die ganzen Reisekosten, Hotel in Frankfurt fürs Team, viel Spaß bei der Messewoche und etc. pp. Und das läppert sich halt. Und wenn du dann aber stattdessen halt irgendwie zwei Leute nach Paderborn schickst, dann ist das natürlich ein ganz anderer Aufwand und vielleicht kriegst du dann nur ein Drittel der Leads da raus, aber die sind auch wirklich gut und am Ende kostet der halt die Hälfte.
Kleiner Tipp dann für 2027, Dorint Hotel Sulzbach. Fährst mit der S3 von Sulzbach, fährst du dann, also erst mit dem Bus 253 bis zum Sulzbach Nordbahnhof und dann fährst du mit der S3, fährst nach Frankfurt rein, Messe hält, steigst du aus, fertig. Nur mal so zur Info, weil ich wohne da. Also nicht im Hotel, aber in der Nähe.
Ich musste startup-gerecht abends um 22 Uhr dann mit dem ICE noch nach München fahren.
Geht bist auch, du deppert.
Da noch nicht leisten. Aber du, ich habe eh im letzten Jahr, also ich habe Orte in Deutschland gesehen, da wusste ich gar nicht, dass die existieren. Weil so ein Mittelständler, der ist ja in der Regel nicht in Frankfurt Innenstadt, ne? Der ist dann halt irgendwo in Castrop-Rauxel oder Reda-Wiedenbrück. Und
ja. Ich weiß nicht, wo Reda-Wiedenbrück ist. Castrop-Rauxel sagt mir noch was, aber der Rest nicht.
Irgendwo in NRW, so Bielefeld.
Ach so, oh. Also die Stadt, die auch nicht existiert, angeblich.
Die Stadt, die auch nicht existiert, genau.
Krass. Ja, die sitzen halt einfach da. Ja? Oder jetzt, ich habe mich gestern mit einem Kumpel unterhalten, der arbeitet für eine Firma, die sitzt in Mainz und die ziehen jetzt, weil es halt einfach auch billiger ist, nach Riedstadt.
Das ist aber im Umkreis.
Naja, von Mainz bis nach Riedstadt. Naja, Riedstadt ist, was ist denn das? Kreis Groß-Gerau, glaube ich.
Okay, also
irgendwo. Das Lustige ist, dass die Stadt Riedstadt eigentlich nur aus Stadtteilen besteht. Es gibt nicht die Stadt namens Riedstadt. Da gibt es nur Riedstadt-Krummstadt, Riedstadt-Gottelau, Riedstadt-Wolfskehlen und so weiter. Aber Riedstadt allein ist nicht da. Gibt's nicht. Ist aber auch geil. Ja, also ne, die sitzen halt irgendwo in da, wo du halt gesagt hast, wo die sitzen. Und da musst du halt dann auch mal hin und da fährt kein Bus um.
Und ich glaube, das ist zum Beispiel, das ist auch nochmal so ein Problem, was die natürlich oft im Marketing haben, ist, das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen alles über einen Kamm geschert, aber du hast im Marketing halt oft auch, sag ich mal, junge, kreative Leute und ob die jetzt so richtig Bock haben, ich weiß nicht, irgendeine Abwasserarmatur in Reda-Wiedenbrück zu bewerben oder halt doch lieber Red Bull in Salzburg, ist natürlich immer so ein bisschen natürlich auch eine Standortthematik. Ne? Und
ich sag dir aber ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte, ich persönlich, zwischen einer Badarmatur in Reda-Wiedenbrück oder Red Bull in Salzburg, dann würde ich wirklich die Armatur nehmen.
Wieso?
Ich hasse Red Bull.
Also, ist, okay.
Also nicht jetzt von der Marke her, es schmeckt mir halt einfach nicht. Ich finde da, aber diese ganzen Energy-Drinks, da, nee, das ist nicht meins.
Muss man mögen, ne?
Oh, furchtbar. Meine Freundin hat jetzt letztens irgendwie so, ist jetzt ein bisschen off-topic, aber die hat so Süßkram gehabt, I don't know, ja, wir waren zufälligerweise in irgendeinem Einkaufszentrum und da war da so weiß ich nicht, wie heißt denn das, Süßigkeitenkram, hier ein bisschen, ne, Outlet. Und dann hat die da so komische Dinger mitgenommen, weiße Schokolade überzogen etc. Und ich nehme einen Beiß da rein. Es war, also süß war gar kein Ausdruck mehr. Ich weiß nicht, ob dieses Ding nur aus Zucker bestanden hat, mit ein bisschen Schokolade oben drauf und Aroma, aber das hat geschmeckt genau nach so einem Energy Drink. Ich habe gedacht, Dankeschön, das war's. Ja. Oh, nee, ich habe dann echt eine halbe Stunde habe ich gebraucht, um den Geschmack wieder aus dem Mund loszukriegen.
Du gehst auch gar nicht an mich, aber ich muss ja sagen, unter den Energy Drinks ist ja Red Bull immer noch der Beste.
Das lassen wir jetzt mal dahingestellt, das stimmt sogar.
Ja, also so.
Würde ich auch sagen.
Vom Geschmack her.
Aber das stimmt auch, was du sagst. Gehen wir mal wieder zurück zum Thema. Wenn jetzt natürlich die jungen, hippen Leute die Wahl hätten zwischen einer Bartarmatur, egal von wem, oder halt wirklich einem hippen neuen Trendprodukt oder whatever, ja, gehen die natürlich zu dem hippen neuen Trendprodukt oder zu der Werbeagentur oder. Aber es ist doch eigentlich dann so wie im Handwerk. Du brauchst ja trotzdem die Leute da. Weil du kannst ja nicht irgendwo in einem Coworking-Space sitzen und kannst die 10. Dating-App erfinden. Du brauchst ja auch die Leute, die andere Sachen machen.
Absolut, ne? Also das ist ja generell irgendwie das Problem. Ich glaube, das ist auch so ein Problem, was die Mittelständler ja dann haben, ist erstmal, wenn jemand geht. Ne? Das ist immer, je nachdem, wie lange der im Unternehmen war, dann nehmen die oft ganz, ganz schön viel Wissen mit. Deshalb kann ich jedem, unabhängig auch von unserem Produkt, nur empfehlen, sich einen digitalen Zwilling seines Unternehmens in irgendeiner Form zu besorgen. Weil das ermöglicht dir nämlich, dass jemand direkt wieder reinkommt und das Know-how auch in der Firma bleibt. Und ich glaube, das ist auch im Marketing und im Vertrieb ist das unheimlich relevant. Ne? Also wenn da dann irgendwie so der Key-Vertriebler geht und gerade mal 100
das Wissen Kunden auch noch mitschleppt,
ja, nicht gut.
Da ist nicht nur das Wissen mit weg, sondern dann auch noch sehr, sehr viel Arbeit dann aufzuholen, weil erstmal jemanden Neues anzulernen, der dann genau das macht, was dann der Key-Accounter kann oder konnte in dem Moment, ist dann auch schwierig. Aber gerade auch das, was du sagst, geht dann einer aus dem Marketing, geht weg von Bartarmatur, von, weiß ich nicht, Extrudern, ja, find dann erstmal jemand, der das dann auch noch machen will.
Genau, find jemand, ja, also, der das machen will, der aber auch dann doch noch so ein bisschen technisches Know-how ja auch mitbringt.
Eben, da hast du dann aber auch schon wieder Stichwort Fachkräftemangel. Ja, nicht nur jetzt wirklich an der Basis, sondern auch in dem Moment leicht technisches Know-how plus Marketing-Affinität plus das Können des Ganzen. Du musst halt auch jemanden finden und entsprechend dann aber auch bezahlen, honorieren, der dann wirklich in, weiß ich nicht, Quakenbrück dann, keine Ahnung, was.
Ja, und genau, der macht. Eben dann nicht nur, weiß ich nicht, dein bewirbt. Produkt irgendwie auf Instagram postet und sich wundert, dass die Pumpe da nicht verkauft wird, so ungefähr.
Richtig, ja, genau.
Gerade für ein sinnvolles B2B-Marketing brauchst du eben doch auch Know-how, weil das ist halt nicht so, dass da nur, das ist ja, was wir eben gesagt haben, nur Reichweite, ja, schön und gut, kannst du Geld verblasen, aber wenn es den Richtigen nicht trifft, dann bringt sie halt wieder nichts, ne?
Exakt.
Und gerade wenn
aber du ist das denn, ja?
Ja, ressourcenseitig ein bisschen angebunden bist und ich meine, das ist halt bei den Mittelständlern so, ich glaube, da gibt es, also ich, woran habe ich gelesen, aber da gibt es ja immer diese BVIK-Studie auch, wo dann irgendwie 1-2% des Umsatzes der Mittelständler für Marketing verwendet wird. Ich glaube, da liegen wir zum Beispiel beim Familienunternehmen nochmal drunter. Mit dem Budget musst du dann halt auch erstmal was Sinnvolles machen, weil wir werden nicht von heute auf morgen, ist ja nicht, dass auch wir jetzt als Team da antanzen und dann sagt der Geschäftsführer auf einmal, ach ja, Herr Munsch, wenn Sie das sagen, dann machen wir jetzt 5%. Das passiert ja nicht. Das heißt, du musst ja mit diesen 1-2% auch sinnvoll arbeiten.
Und, richtig. Und da ist, glaube ich, wirklich auch noch ein bisschen der Bedarf. Und ja, da kann die KI, ja, da könnt auch ihr, ja, da kannst du auch natürlich helfen entsprechend. Am Ende brauchst du aber dann trotzdem den Menschen, der das umsetzt. Aber die Unterstützung ist dann erstmal da, das Wissen ist erstmal da und aufbereitet. Und da hapert es ja dann auch schon an vielen Stellen, gerade auch im Mittelstand, gerade auch in der Industrie. Die Informationen sind irgendwo, nur nicht irgendwo zentral. Da werden sie jetzt zentral, da könnten sie KI-mäßig auch ausgespielt werden. Da kriegst du Inspiration, du kriegst die Sachen. Der Marketer hat es leichter reinzukommen und auch leichter etwas zu bewerben, was vielleicht etwas schwerer zu bewerben ist. Weil im B2B, ja, immer ist ein B2B ein Stück weit auch B2C, alright, wir sind alles Menschen, alles klar. Am Ende ist es H2H, also Human to Human. Aber es nützt halt einfach nichts, eine Armatur oder irgendwas auf TikTok zu bewerben bei B2B.
Höchstens im Employer Branding vielleicht. Da kann man nochmal drüber diskutieren. Ne?
Da kann man nochmal diskutieren, klar. Aber ich sage jetzt mal, was soll eine Armatur auf TikTok machen? Lip-Sync kann sie nicht. Nee. Und irgendwie tanzen ist halt auch schwierig. Was tust du? Ja, also da bedarf es halt anderer Methoden, als ich mache auf Instagram ein schönes Bild und dazu mache ich ein Reel, wie ich die abknutsche und auf TikTok mache ich ein Video, hey, die besten 5 Tipps mit der neuen Armatur, was kann ich anstellen? Keine Ahnung.
Ja, ich meine, wir haben auch alles schon gesehen jetzt, ne? Also von was es so alles gibt und deshalb ist es auch oft gar nicht, ne? Man braucht, ich glaube, das muss man auch verstehen, im Mittelstand, du brauchst nicht immer die 100%-Lösung, aber du brauchst eine gute Lösung. Brauchst was Sinnvolles, was fürs Geld was rausbringt. Und das muss dann nicht bis in den letzten Cent optimiert sein, das muss kein Red Bull-Marketing sein, Aber das muss halt Sinn machen und das muss effizient sein und das muss mit relativ wenig Aufwand ein gutes Ergebnis rauskommen. Und ich glaube, ich bin da bei dir, weil du jetzt auch gesagt hast, KI wird auch dann die Leute nicht ersetzen, soll es auch gar nicht, aber es enabled halt. Es enabled
richtig
das, was da ist. Das heißt, die eine Person, die nebenbei halt auch irgendwie noch die Weihnachtsfeier organisiert und irgendwie noch 20 andere Sachen im Unternehmen macht, enabled das, was Anständiges zu machen. Und da geht es, glaube ich, gar nicht darum, die Leute zu ersetzen, sondern einfach mal zu befähigen. Und da muss man aber, das ist vielleicht noch ein Punkt, da muss man immer auch ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, KI birgt jetzt auch die Gefahr, dass extrem viel Content generiert wird, den kein Mensch verarbeiten will.
Danke. Also, genau.
Da muss man schauen, das sehe ich ja auf LinkedIn. Ne? Also seitdem jeder mit ChatGPT irgendwie 8 Seiten generiert in einer Minute, seitdem sind die Postlängen auch deutlich angewachsen.
Ja, nicht nur das, sondern die schreiben auf einmal zu Dingen, wo du dir denkst, dafür steht die Person doch gar nicht. Ja? Auf einmal kommen sie mit irgendwie tibetanischen Mönchsameisen zur Brumpf seit dem Jahr 2025, meine 3 Tipps dazu. Und du denkst dir, hä? Das damit zu tun? Ja? Also irgendwie total schwierig.
Ja, deshalb, da musst du ja dann eigentlich alles noch rein. Mehr On-Point-Marketing machen. Ne? Da musst du noch gezielter sein, weil du ja quasi dieses Ganze mit Schrotflinten auf Spatzen schießen einmal ausblenden musst. Weil die Leute haben ja, ich sehe es ja an mir selbst, ich habe überhaupt keine Aufmerksamkeitsspanne mehr für sowas. Ich scroll durch LinkedIn durch und da lese ich ja gar nichts mehr. Weil ich mir auch teilweise denke,
selten, also ganz, ganz selten. Weil, also viele sagen ja, es ist mittlerweile die Instagram- oder die Facebookisierung oder die TikTokisierung von LinkedIn. Und teilweise haben sie ja sogar recht, weil halt diese ganzen KI-generierten Inhalte kommen teilweise noch mit einem KI-generierten Bild. Lassen wir mal die 6 oder 7 Finger pro Hand außen vor. Das willst du halt dann einfach nicht lesen und da brauchst du dann schon was Authentisches. Und wenn man dann die KI so nutzt oder ein Tool so nutzt, wie man es eigentlich auch nutzen sollte, und zwar als Inspirationstool und man schreibt den Krempel trotzdem noch selber, dann ist es ja immer noch authentisch. Man hat nur das Ganze zur Inspiration genommen, man hat es nicht ersetzt, aber viele machen das ja so. Das wird ja einfach 1:1 rübergespielt und fertig. Ja, die KI schreibt mir meine Sachen. Ja, superklasse. Generische Einheitsbrei as fuck. Und dann steht da halt irgendein Kauderwelsch, den nicht mal sich einer durchgelesen hat. Und du denkst dir einfach nur so, hä?
Ja, ich finde, das ist zum Beispiel eins unserer größten Learnings im ersten Jahr gewesen. Wir hatten erst so einen sehr deterministischen Ansatz. Das heißt, wir haben halt wirklich den Kalender vollgeladen und dann waren so die fertigen Inhalte. Und dann haben wir gemerkt, okay, unsere Inhalte können, die sind auch tatsächlich relativ gut, würde ich sagen. Also, aber dann haben wir gemerkt, dass die können noch so gut sein, aber du musst den Leuten immer noch so einen gewissen Freiraum lassen, da auch nochmal selber ranzugehen. Das heißt, dass wir das jetzt halt so abbilden, dass quasi das Ding gibt dir einen fertigen Vorschlag, aber du kannst super einfach halt als User sagen, hey, das Thema fehlt mir noch oder ich möchte dazu noch was sagen oder dann mal einen Satz austauschen oder so, weil das einfach, glaube ich, super wichtig ist am Ende, um, sag ich mal, diesen letzten 10% Schliff zu kriegen, dass das halt wirklich so eine Identität trägt und eben nicht nur das ist, was dir ein Large Language Modell halt da mal eben hingebraten hat.
Dann kommen wir an der Stelle mal zur vollkommen authentischen und nicht ChatGPT gesteuerten Abschlussfrage. Mein lieber Philipp, du hast mir jetzt schon eigentlich das perfekte Schlusswort gegeben, ohne dass du es eigentlich gemerkt hast oder die Abschlussfrage. Deswegen schon mal danke an der Stelle. Wir haben jetzt gerade auch die letzten paar Minuten über wirklich diesen generischen Einheitsbrei gesprochen und was man alles nicht machen soll. Wir haben jetzt auch die letzte knapp 50 Minuten haben wir auch darüber gesprochen, was alles geht oder wo das Potenzial ist eigentlich im Industriemarketing, auch auf Messen, auch in der Lead-Erfassung, aber wo das Potenzial auch ist innerhalb des Unternehmens, auch gerade Thema Fachkräftemangel, Employer Branding, das Wissen bleibt im Unternehmen, gerade wenn man sich so einen Digital Twin, also so einen digitalen Zwilling dann aufsetzt und entsprechend auch nutzt, ja, wenn dann jemand geht, dass halt jemand schneller eingearbeitet wird und so weiter, ja, weil halt die ganzen Hidden Champions, also die Weltmarktführer, die so gut wie keiner kennt, außer halt die Leute innerhalb der Nische, weil die halt irgendwo im Nirgendwo hocken und nicht in Frankfurt, München, Stuttgart etc., sondern was weiß ich was wo, ja, irgendwo im Nirgendwo. Du hast aber auch schon gerade gesagt, du hast in der letzten Zeit oder auch wo du das entwickelt hast, alles gesehen, was man sehen konnte. Was ist denn so das schlimmste Marketing, was du in deiner Recherche gesehen hast? Also sag jetzt nicht, wenn sie kein Marketing machen, sondern wirklich, wo du dir denkst, boah, mein lieber Schwan, also schlechter ist echt kaum möglich.
Da muss ich ja gucken, ne? Das darf ja keine Rückschlüsse geben. Über wen
verallgemeinert das ein bisschen.
Ja, aber es gibt so ein paar Krankheiten, die ziehen sich durch. Und zwar einmal gibt es diese Unternehmen, die der Meinung sind, sie müssen auf jedem Kanal, also sie müssen erstmal 17 Kanäle dann bespielen und da kommt überall das Gleiche raus. Ja, das heißt, die fangen dann an einfach, die machen einen Content und der wird über alles rausgeballert und dann hast du auf einmal halt wirklich so auf Instagram irgendwelche super heavy technologischen Content. Und denkst, wer soll das? Kein Mensch, also die einzigen Leute, die euch auf Instagram folgen, sind ehrlicherweise eure eigenen Mitarbeiter, so ungefähr. Und das ist ein Employer-Branding-Kanal, aber das ist, hat einfach, und das ist sowas, das sehen wir sehr häufig, weil es einfach an Struktur und Strategie fehlt und man halt einfach mal alles macht, weil es ja da. Und ja, also was haben wir denn so Schlimmes gesehen? Also ich meine, das fängt ja bei der Homepage teilweise an. Also hatte ich auch zum Beispiel schon gesehen, dass ein Unternehmen irgendwie 3.000 oder 4.000 Follower LinkedIn-Kanal betreibt, auch gut. Und die haben einfach keinen Link von ihrer Homepage dahin. Die haben keinen Button und die konnten diesen Button auch nicht bauen, weil die Homepage hat irgendeine Agentur gebaut und da die haben irgendwie zugemacht und jetzt haben sie keinen Zugriff mehr und müssen die komplett neue Homepage bauen, so ungefähr.
Das war so auch gut.
Das war so die Story, die wir gehört haben. Ja, von bis, also ich weiß gar nicht, ob ich so das eine Riesen-Fauxpas nennen könnte. Aber, oder, oh ja, weißt du, was ich auch immer ganz schlimm finde, ist diese Messestände, wo man so 100 Glasvitrinen hinten drin stehen hat, wo dann 7000 Produkte drin sind.
Wo ich das ist mich, so schön 98 oder so, 1998er Style.
Ja, wo ich, oder weißt du, wo du dann so ein Sammelsurium von Teilen hast, wo ich mich immer frage, okay, ich glaube, das wird in diesen 4 Tagen Messen kein einziges Mal aufgemacht und angeschaut. Sondern die Leute wollen ja ein Use Case. Also ich glaube, ne, gerade Marketing geht ja voll weg von diesem knallharten Produktmarketing. Mehr zu
Use Case, Storytelling, genau, emotional. Genau.
Und wenn ich in die Glasvitrine gucke, kriege ich keine Story.
Nee, und da siehst du dann, das hatte ich aber, gut, dass du es ansprichst, habe ich dann auch gesehen, ne? Auch Achima und Light and Building und wie sie alle heißen, ja, die ganzen Industriemessen, da hast du dann wirklich die Glasvitrinen und dann steht da, dann ist da so eine Schraube drin. Genau. Das war die Ursprungsmutter, mit dem die erste Maschine gebaut wurde, wo du dann denkst, super.
Ja.
Schön.
Ja, also es ist teilweise ein bisschen wild, aber vielleicht, ne, ich meine, man muss natürlich das auch immer an seiner Zielgruppe ausrichten. Und muss man sich halt überlegen, wie alt die Zielgruppe ist und ob die bald alle in Rente gehen oder ob da auch neue nachkommen.
Und entsprechend dann auch marketingtechnisch agieren, ja, damit sie trotzdem noch bei der Stange bleiben. Da sind wir schon wieder, und da schließt sich der Kreis zum Stichwort, was ich auch am Anfang gesagt habe. Braucht der Weltmarktführer Marketing? Ja, damit das Rad auch weiter läuft. Sonst hast du irgendwann das Zahnrad im Glaskasten. Dann läuft da nämlich nichts mehr.
Genau. Und natürlich auch, damit das Rad auch mal woanders laufen kann.
Natürlich.
Weil ich glaube, auch selbst wenn es bei uns nicht so krass wächst, wächst es ja in anderen Märkten und da willst du ja dann auch mit teilhaben.
Das war eigentlich das perfekte Schlusswort hier zum Podcast. Mein lieber Philipp, wir sind schon wieder am Ende, aber es soll ja nicht bei der Einfolge gewesen sein. Ich kann schon kein Deutsch mehr. Komm gerne zu einer zweiten Folge wieder, wenn du möchtest.
Also sehr gerne.
Ansonsten,
Kevin, danke für die Einladung. Ja,
das machen wir auf jeden Fall. Ich habe dir zu danken und vielen lieben Dank, dass du da warst.
Bis dahin.
An meine Hörerinnen und Hörer und an meine Zuschauer. Jetzt haben wir so ungefähr eine Stunde über Industriemarketing gesprochen. Mal eine Frage an euch, mal explizit. Wenn ihr in der Industrie seid und wenn ihr da auch im Marketing seid, was seht ihr, was würdet ihr denn gerne mal, ihr könnt mir auch gerne anonym schreiben, was würdet ihr denn gerne mal sehen bei euch im Unternehmen, im Industrieunternehmen, marketingtechnisch? Wollt ihr die neueste Produktbroschüre haben? Yay. Oder wollt ihr vielleicht ein bisschen digitaler sein? Wie sieht es denn bei euch so aus? Teilt mir doch mal gerne eure Erfahrung, aber auch eure Meinung zu dieser Folge in einem LinkedIn-Kommentar bei Spotify, bei podcast.de oder in der Kommentarspalte bei YouTube oder ihr schreibt mir eine Mail zum Thema unter kevin@kevinalleinemarketing.de. Das war's für heute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.